ein tolles Thema, das wir heute Morgen haben. Tolle Predigtserie. Der Arzt. Jesus ist unser Arzt. Gott ist unser Arzt. Er nennt sich selber so im Alten Testament. Und das, was wir grundsätzlich mit dieser Predigtserie betonen wollen, ist der Gedanke, dass Jesus ein allgemeiner Facharzt ist. Okay? Das heißt, er ist Spezialist in jedem Bereich des Menschseins, in jedem Bereich, wo ein Mensch Heilung brauchen könnte. Egal, ob es deine Seele ist, das war unser erstes Thema, oder deine Gedanken, das war unser zweites Thema, oder der Körper. Wir könnten auch noch weitergehen. Er ist auch der Experte für die Beziehung zwischen Gott und Menschen, die kaputt gegangen ist, für die Beziehungen zwischen Menschen, die kaputt gegangen sind. Er ist einfach ganzheitlich gesehen der Arzt, ein allgemeiner Facharzt. Und das Beste ist, er weiß auch, wie jeder dieser Bereiche mit dem anderen zusammenhängt. Das haben wir schon in den beiden ersten Predigten ganz stark miteinander angeschaut. Deine Seele, wie es der geht, macht auch etwas mit deinem Körper. Ja? Oder die Art, wie du denkst, macht etwas mit deiner Seele und mit deinem Körper. Da hängt alles zusammen. Du bist einfach immer ganz als Mensch da mit allem, wozu du so in der Lage bist, mit allem, wo irgendwo Sinnesäußerungen da sind bei dir als Mensch. Also Jesus, der allgemeine Facharzt. Und jetzt geht es heute um körperliche Heilung. Und hier habe ich nochmal so eine kleine Arbeitshypothese mitgebracht. Und zwar, finde ich, muss man ja einfach mal klären, im Glauben für uns als Christen, was sind denn eigentlich Heilungen? Was ist denn das? Und da wäre so der Untertitel meiner Predigt, ja, Heilungen sind Zeichen der Herrschaft Gottes. Gerade auch körperliche Heilung sind Zeichen der Herrschaft Gottes. Das ist ein wichtiger Gedanke, dass wir verstehen, die sind ein Zeichen, die sind nicht die eigentliche Sache, die stehen nicht im Mittelpunkt, sondern die deuten auf etwas hin, was jetzt im Entstehen ist gerade, was Jesus angestoßen hat und was er auch vollenden wird. Dafür sind sie ein Zeichen, okay? Die sind nicht die eigentliche Sache, können sie gar nicht, denn wenn das Reich Gottes schon gekommen wäre, dann hätten wir das Thema gar nicht mehr, Heilung, weil keiner mehr krank wäre. Also sie sind ein Zeichen für das, was mal kommen wird. Ich will dir das noch mit dem Bild erklären. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, stell dir vor, wir gehen in den schönsten Stadtteil Pforzheims und gehen dort spazieren. Wir alle wissen, das ist der Sonnenhof, okay? Höhenstadtteil, Akropolis, da wohnen die Bevorzugten und besonders Gebildeten. Nein, aber ich wohne da halt, okay? Und da gibt es ein Neubaugebiet. Und ich gehe gerne spazieren, weil dann kommt man in so eine Wiesenlandschaft und so weiter. Jetzt stellen wir uns vor, wir gehen da jeden Tag gemeinsam spazieren. Viele neue Häuser, viele schicke Häuser, viele Russlanddeutsche, die da oben bauen, die haben irgendwie immer die Kapazitäten auch in der Familie, die ziehen sich ein Haus nach dem anderen hoch. Und jetzt gibt es da noch ein paar Grundstücke, die liegen noch brach, da ist noch nichts gebaut. Und wir laufen da jeden Tag dran vorbei. Und dann eines Tages steht plötzlich auf einem Trailer auf diesem Grundstück ein Bagger. Und dieser Bagger ist das Zeichen, oder? Wenn wir diesen Bagger sehen, wissen wir, aha, jetzt wird hier bald ein Loch ausgehoben, dann wird hier ein Fundament gelegt, dann entsteht hier nach und nach ein Haus. Dieser Bagger ist wie ein Zeichen für das, was jetzt anfängt, okay? Und für das, was kommen wird und was mal sein wird, ja? Aber dieser Bagger steht nicht im Zentrum, keiner will am Ende diesem Bagger wohnen, ja? Dieser Bagger ist ein Zeichen für dieses Haus, was da entsteht. Und in dieser Art verstehen wir auch Heilungen. Das sind Zeichen der zukünftigen Welt Gottes, die einfach im Entstehen ist, seitdem Jesus über diesen Planeten gelaufen ist. So, jetzt ist die Frage, ist denn Jesus wirklich auch der Arzt für unseren Körper und ist er das auch heute noch? Ich glaube, wenn wir rausgehen würden nach Pforzheim, wir würden irgendwen anquatschen und sagen, kennst du Jesus? Würde vermutlich erstmal die Antwort kommen, ja. Und dann würden wir ihn fragen, und was denkst du, worum kümmert er sich so? Und ich glaube, mit ganz vielen Leuten könnte man sich darüber verständigen, ja, Jesus ist derjenige, der sich um den inneren Menschen kümmert, um seelische Ruhe und um Frieden und dass du irgendwie innerlich zurechtkommst und er tröstet dich und so weiter. Okay, da würden wir uns schnell drauf verständigen. Aber wenn du jetzt diese Theorie äußern würdest, Herr Jesus ist auch jemand, der sich um deinen Körper kümmern möchte, dem dein Körper wichtig ist, der sogar Heilungen schenken möchte an unseren Körpern, dann würden Leute sagen, kenne ich gar nicht mehr so, habe ich noch nicht so gehört. Also habe vielleicht mal Geschichten gehört, dass sowas passiert ist oder passiert sein soll, weiß gar nicht, ob ich das glauben soll, aber ist er das heute? Wenig wird er damit in Verbindung gebracht. Aber schauen wir uns mal das Leben von Jesus an und schauen wir, wie zentral das wirklich in seinem Leben war. Wir fangen an mit Matthäus 14, 34 bis 36. Da heißt es, sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm. Und man bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Wow. Ich meine, überleg dir das. Jesus hat ja da in dieser Nähe von diesem See Genezareth gelebt. Dieser See Genezareth wird auch das Galiläische Meer genannt. Okay, das war so im Norden von Israel. Das war so ein, auch irgendwo ein ganz wichtiges Zentrum, ein wichtiges Handelszentrum, also vor allem ein Durchgangszentrum, ja, wie so ein logistisches Zentrum von Amazon. Da sind alle vorbeigekommen. Die Karawanen aus Asien, die Karawanen aus Europa, die Karawanen aus Mesopotamien und aus Ägypten, wenn die irgendwo hin wollten. Alles, das war die Weltkreuzung damals, war wirklich Galiläa. Alle mussten dort irgendwie oberhalb von den Felsen, die im Osten waren, mussten da durch. Da hat Jesus gelebt. Jesus kannte alles und jeden. Der kam mit so vielen Kulturen und Menschen und Sprachen und Dingen in Berührung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Man würde ja denken, Jerusalem war die Metropole, weit gefehlt. Jerusalem war so ein Kaff auf dem Berg damals. Ja? War wirklich so. Aber Galiläa, da war so weltgeschichtlich wirklich immer was los. Und da lebte Jesus. Und da um diesen See Genezareth und so weiter, da hat er ganz stark gewirkt. Ist auch später da in die Nähe gezogen mit seiner Familie. Okay? Und jetzt hat er irgendwie auf der einen Seite vom See Genezareth was erledigt und er fährt mit seinen Jüngern und den Booten, die waren ja alle Fischer, auf die andere Seite. Und dann stelle ich mir so vor, wie irgendwas, weiß ich, war das ein Zollbeamter, der da sein Häuschen hatte am Ufer oder war das ein Fischer und der sieht Jesus. Und er fängt an, in die umliegenden Ortschaften zu gehen und überall zu verbreiten, Jesus ist da. Dieser Jesus, von dem wir schon so viel gehört haben, der überall die Welt unsicher macht jetzt gerade, hey, der ist jetzt hier. Und dann die Reaktion der Leute. Weißt du, da wird kein Lobpreiskonzert einberufen und Kumbaya gesungen. Da wird auch nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendeine diakonische Sache organisiert oder so. Oder das Kongresszentrum gemietet hier in Pforzheim, um jetzt irgendwie, dass Jesus sich zur politischen Situation in Deutschland äußert oder in Israel damals. Nein, die Leute sehen Jesus und was machen die? Die laufen los, holen alle Freunde und Verwandten, die krank sind. Das ist das Erste, was ihnen einfällt, wenn sie hören, dass Jesus da ist. Das ist doch schon bezeichnend. Das zeigt doch, wofür Jesus bekannt war. Das zeigt doch, was die Leute mit ihm verbunden haben, was sie auch von ihm gehört haben, was ihm offensichtlich auch sehr, sehr, sehr wichtig war. Und dann sehen wir hier schon mal überblicksmäßig, man brachte alle Kranken zu ihm. Also nichts, was man da nicht irgendwie zu Jesus gebracht hatte. Man hatte Hoffnung für alles und für jeden, jetzt wo Jesus da war. Verstehst du, was ich meine? War jemand Jahrzehnte krank? War jemand seit kurzem krank? Lag jemand im Sterben oder hat er nur eine Grippe gehabt? Die hatten plötzlich Hoffnung für alles und für jeden, weil Jesus da war. Das hat mit ihnen was gemacht. In Matthäus 4 haben wir auch so ein bisschen so einen Überblicksbericht. Da heißt es, bewusst noch ein bisschen breiter formuliert, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also so alles, was man sich vorstellen kann, wo der Mensch irgendwie dran leiden kann. Ja, ich habe Rücken, ich habe Knie, ich habe was auch immer. Aber Jesus konnte mit dem allem umgehen. Und dann sehen wir, dass Jesus wirklich als absolut übermächtig auch im Hinblick auf Krankheit angesehen wurde, oder? Ey, weißt du was, die haben nicht von Jesus erwartet, dass er jetzt irgendwie einen Regentanz da aufführt oder irgendwas, ja? Oder dass er, keine Ahnung, irgendwelche Formeln jetzt gebraucht oder dass er sich in Rage und Ekstase betet oder irgendwas, ja? Oder sich irgendwas aufschlitzt, um Gott irgendwie zu bewegen, dass er was macht. Sowas kannten die ja damals. Das gab es ja ringsrum. Aber bei Jesus hatten sie die feste Überzeugung, wenn wir nur seinen Zipfel von seinem T-Shirt, wenn die Leute nur anfassen können, dann ist es vorbei mit der Krankheit. Wow, das ist doch krass, oder? Wir finden nochmal eine ganz ähnliche Geschichte auch in Matthäus 9. Da ist Jesus eigentlich gerade auf dem Weg, um jemanden von den Toten aufzuerwecken, das weiß noch keiner, aber Jesus ist auf dem Weg durch die Stadt, okay? Und da drängen sich Hunderte, vielleicht Tausende von Leuten um Jesus. Naja, warum? Wenn sowas von Jesus bekannt war, ist ja klar, jeder wollte irgendwie dahin und so. Ne? Jeder wollte erstmal neugierig den Jesus sehen, kennenlernen, hören, aber hat sich vielleicht auch was versprochen von der Begegnung mit ihm, okay? Und dann war in dieser Menge auch eine Frau. Weißt du, das war so eine antike Navy Seal Frau war das, okay? Die hat sich ihre Tarnfarben aufgelegt gehabt, ihren Tarnanzug und hat sich durch die Menge geschlichen. Du konntest die nicht sehen, ja, zwischen den Beinen, durch die Handtaschen und so weiter. Und dann kam sie irgendwann, ist sie aufgetaucht und bam, bum, und hat Jesus gepackt, okay? Hat ihn berührt. Und dann ist was mit ihr passiert. Wir lesen das mal hier, das ist die erste Bibelstelle. Diese Frau war seit 12 Jahren krank, hatte alle Ärzte schon ausprobiert, alle Experten, die man ihr genannt hat. Wahrscheinlich auch alles, was du so schlucken kannst, schon geschluckt, ja. Und alle Rituale über sich ergehen lassen. Aber jetzt hatte sie gehört, Jesus ist da. Und weißt du, was sie sich sagt? Was ihr inneres Zwiegespräch ist, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das ist, was Leute über Jesus gedacht haben. Krass, oder? Spannend finde ich auch den unteren Vers. Jesus in Markus 6 wird das erzählt, predigt das erstmal daheim in seiner Heimatsynagoge. Ja? Wo haben sie vorher gesagt, er war sowieso immer in dieser Synagoge. Ja? Also jedes Mal am Sabbat, wenn der Gottesdienst gefeiert wurde, Jesus war da. Okay? So viel zum Thema, du bist gesetzlich, wenn du regelmäßig zur Gemeinde gehst. Aber Jesus war jetzt zwischendurch getauft, war mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, so wie wir das auch brauchen, hatte dann seine Auszeit, sein Sabbatical in der Wüste genommen, 40 Tage, nichts gegessen und so weiter und hatte sich, glaube ich, auf seinen Dienst ausgerichtet, auf das, was jetzt sein Vater im Himmel mit ihm vorhatte, hat sich nochmal stärken lassen, hat sich Klarheit schenken lassen und hat auch manchen Kampf da gekämpft. Und dann kommt er zurück, es heißt voll des Geistes, also voll göttlicher Power. Und er predigte schon in verschiedenen Städten auf dem Weg nach Hause. Okay? Und dann in den Städten haben sie ihn gefeiert und fanden ihn gut. Aber dann kommt er heim und er predigt. Provoziert auch ein bisschen in seiner Predigt, ein bisschen mehr. Und da reagieren die Leute ganz anders als in den anderen Dörfern. Die sagen sich nämlich einfach, Jesus, den kennen wir doch. Ja, wir kennen den Bruder Jakobus, wir kennen seine Schwestern, wir kennen seine Mama, die Maria, wir kennen den Josef, wir wissen, der hat für uns alle schon irgendwie Häuser gebaut, Dächer gedeckt, Möbel gebaut. Wir kennen den. Erzähl mir nicht, dass der was Besonderes ist, dass der womöglich der Messias sein könnte, auf den Israel damals gewartet hat, der Retter Gottes, der alles wieder richtigstellen würde und so weiter. Das ist so unmöglich, wir kennen den doch. Haben ihn abgelehnt. Und dann heißt es hier, so quasi als Fazit, er konnte dort auch keine Wunder tun. Was heißt das? Nach meinem Verständnis heißt das, er wollte nicht. Wenn du dich weigerst, Jesus als den anzuerkennen, der er ist, als Sohn Gottes, ich glaube, er tut dann vielleicht Dinge, auch um dir die Augen zu öffnen trotzdem, aber ich glaube, irgendwann sagt er nein. Ich will nicht, wenn du mich nicht siehst, als die Verkörperung Gottes, als den Sohn des Höchsten, in dem alle Macht und alle Autorität Gottes zu dir kommt und du auch dein Leben entsprechend sortierst und ordnest und mir unterstellst, dann will ich nicht eingreifen in deinem Leben. Das geht nicht. Du kannst nicht mit mir spielen. Ich bin nicht ein Hund, den man streichelt und ansonsten und mache, was du irgendwie willst oder so. Aber, was ich so spannend finde, einigen Kranken legte er trotzdem die Hände auf und heilte sie. Also selbst wenn nichts mehr ging, so in puncto Gottesdienst, Kranke heilen ging immer noch. Das war immer noch so sehr sein Wesen, so sehr der Kern seiner Berufung, dass er das trotzdem gemacht hat. Weil Zeichen dieser Herrschaft Gottes, die kommen würde, die wollte er auch in seiner Heimatstadt lassen. Absolut spannend. Das mal so aus der Praxis, vom Leben von Jesus. Jetzt schauen wir mal ein Stück weit noch zurück, weißt du, der Dienst und das Leben von Jesus und das, was er verändern würde, das ist ja schon angekündigt worden, Jahrhunderte voraus bei den Propheten im Alten Testament. Ja, ganz prominent ist unter diesen Propheten Jesaja. Also es gibt wohl kaum einen, der mehr gesagt hat zum Thema, wie wird das sein mit dem Messias, wie wird das sein, wenn Gott die Welt wiederherstellt und wenn Gott sein Volk auch wiederherstellt. Kaum einer ist da wichtiger als Jesaja, wahrscheinlich niemand. Okay? Und da gehen wir jetzt mal rein, denn Jesus hat tatsächlich diese Vorhersagen auf sich bezogen. Ich habe auch vorhin schon gesagt, wenn man überhaupt diese Vorhersagen liest aus den Propheten, das ist wortwörtlich, hat sich das wirklich zum Teil im Dienst von Jesus erfüllt. Und zwar hundertfach, du könntest hunderte Prophezeiungen finden auf das Leben von Jesus, die sich dann wirklich erfüllt haben. Buchstäblich, absolut krass. Und allein wenn du das mal dir reinziehst, dann wirst du schon wirklich, wird der Glauben in dir ranwachsen an die Größe und die Schönheit und den Plan Gottes, den er so in der Menschheitsgeschichte verfolgt hat. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie Jesus und wie auch seine Apostel diese Vorhersagen gedeutet haben, auch auf körperliche Heilung. Fangen wir mal an mit Lukas 4, 18 bis 19. Ich sage immer, das ist so Das ist übrigens gerade die Predigt, die er gehalten hat in seiner Heimatsynagoge, von der wir gerade geredet haben. Nur Markus überliefert sie uns nicht, aber Lukas hat aufgepasst und deswegen oder hat mit dem Petrus gequatscht und dadurch weiß er es oder mit wem auch immer. Und dadurch weiß er es. Und Jesus hat hier so gepredigt, dass er sich einfach eine Schriftrolle hat geben lassen und hat was vorgelesen, was der Prophet Jesaja in Jesaja 61 vorausgesagt hat. Und er sagt am Ende, nachdem er das gelesen hat, das ist heute jetzt hier passiert, in mir, durch mich. Das ist gerade jetzt hier Sache und Phase. Also Regierungsklärung, Jesus sagt, deswegen bin ich hier, das ist mein Job, das ist, was ich tun will. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, das heißt bevollmächtigt. Okay? Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, und ich glaube wirklich Unterdrückten ist hier eigentlich die bessere Übersetzung als Zerschlagene von Luther, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Was heißt das, ein Jahr der Gnade des Herrn? Es gab im alten Israel gab's das sogenannte Erlassjahr, wo regelmäßig, da wurden Schulden erlassen, da sind Sklaven freigekommen. Das war sogar ein Jahr der Gnade für Felder, ja, dass die in dem Jahr nicht bewirtschaftet worden sind und so weiter. Da gab es immer verschiedene zeitliche Abfolgen, wie sowas dann gelaufen ist. Und das ist ein Gedanke, den Jesus hier aufgreift und sagt, hey, jetzt wo ich komme, da bricht ein Jahr der Gnade an. Und er meint damit nicht wirklich nur ein historisches Jahr, sondern er meint ein Jahr im Sinne einer neuen Zeitrechnung. Okay, das ist, was er hier wirklich meint. Also dieses Jahr der Gnade ist heute immer noch. Das ist schon ein ganz schön langes Jahr, okay? Geht schon 2000 Jahre. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel auch genannt, den Blinden, dass sie sehen werden. Könnte man denken, aha, hier hat Jesus schon von körperlicher Heilung geredet. Hat er eigentlich nicht. Wenn du dir Jesaja 61 und auch diesen Text ganz neutral durchliest, dann wirst du zu dem Entschluss kommen, dieser Text spricht überhaupt nicht von körperlicher Heilung. Gerade auch Jesaja 61, du merkst, das ist Gesellschaftskritik vom Himmel. Ja? Gott guckt sich das alte Israel an und sagt, ich kann das nicht ertragen, was hier unter eurem Volk und in eurem Land abläuft. Da werden Menschen unterdrückt, wenige haben viel, viele haben wenig. Ja? Ihr seht überhaupt nicht klar, was wirklich wichtig ist, deswegen geht ihr entsprechend miteinander um, ja? Mehr wie Tiere als wie Menschen und so weiter. Ganz viele sind Gefangene von ihrem Denken, gefangen von ihren Ängsten, Gefangenen vielleicht auch von irgendwelchen anderen Götterkulten und so weiter, denen ihr euch hingegeben habt. Und ich will diese ganze Gesellschaft befreien. Das war eigentlich die Botschaft von Jesaja 61. Und dass da Blinde sehend wurden, war eigentlich wirklich bildlich gemeint, im Sinne von, ich will eure Perspektive öffnen, dass ihr wirklich seht, was wirklich wichtig ist. Spannend, aber Jesus nimmt in diesen Text einfach, weil er Gottes Sohn ist und die Autorität dazu hat, wir dürfen das nicht machen, aber er darf es. Weil das war sowieso ursprünglich von ihm inspiriert. Also darf er auch sagen, was er da noch mit verbunden hat, okay? Und er sagt, durch sein Leben, er sagt es hier nicht ausdrücklich und explizit, aber durch sein Leben, körperliche Heilung fällt da auch rein. Denn wisst ihr, was passiert direkt nachdem er seine Predigt gehalten hat? Da zeigt uns Lukas Heilungsberichte, dass Menschen von dämonischen, teuflischen Mächten befreit werden und dass Menschen geheilt werden. Die erste, die geheilt wird, ist die Schwiegermutter von Petrus. Ja, das ist immer, man sagt immer, deswegen hat Petrus vermutlich Jesus später verraten und verleugnet, weil er immer noch sauer war, dass er mit seiner Schwiegermutter weiter klarkommen musste. Nein, das meine ich wirklich nur im Spaß. Aber verstehst du mal, Jesus zitiert diesen Text erstmal und offensichtlich hat er nichts mit körperlicher Heilung zu tun, aber er füllt ihn durch sein Leben mit körperlicher Heilung. Und dann irgendwann am Ende vom vierten Kapitel ist wieder so ein Sammelbericht, wie alle Kranken zu ihm gebracht werden und alle gesund werden. Das heißt, Jesus füllt es eben buchstäblich. Er versteht es einfach mal wörtlich. Wir dürften das nicht, wenn wir Jesaja 61 einfach so lesen. Aber Jesus darf es, weil er der Sohn Gottes ist und weil er tatsächlich auch der Meister der Schrift und der Schriftauslegung ist. Ja, okay? So. Einen ähnlichen Ansatz finden wir auch in Matthäus 8, Vers 16 und 17. Da heißt es, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister aus durch sein Wort und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst, das ist jetzt ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 4, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Jetzt wieder, wenn du Jesaja 53 liest, das ganze Kapitel, und du bist ehrlich zu dir selbst, dann wirst du feststellen, dass es da eigentlich nicht um körperliche Heilung geht. Sondern es geht da eigentlich darum, dass der Mensch krank ist wegen der Sünde. Und dass Gott ihn strafen müsste. Und dass Gott ihn verwerfen müsste, wegtun möchte, zur Seite tun möchte. Aber dass es einen Knecht Gottes gibt, der die Strafe trägt für uns. Auf den Gott die ganze Krankheit, die Schuld der Menschheit drauflegt. Der am Ende so unansehnlich und kaputt ist, dass alle sich den angucken und sagen, widerlich, der Gott muss den hassen, den Kerl. Nee. Voraussage, die so plastisch das beschreibt, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass du mir nur mit den Ohren schlackern kannst, wenn du diese Bibelstelle liest. Ja? Und erstmal, wenn du den liest, würdest du sagen, okay, ja, also wird tatsächlich von Krankheit und von Heilung auch gesprochen, besonders in Jesaja 53,5. Aber wenn du merkst ziemlich genau, das sind eigentlich, erstmal ist das Bildsprache für Sünde und für Wiederherstellung, die Gott einfach für den Menschen hat. Ja, spannend. Und hier macht Matthäus was Ähnliches, was Jesus gemacht hat. Der liest da einfach die körperliche Heilung mit rein. Frech, gell? Aber weil es ein Apostel ist, der von Jesus selbst gelehrt wurde, Matthäus war ja einer der Jünger von Jesus, hat auch er Autorität, weil er hier von Jesus selber was mitbekommen hat. Ja? Jesus hat ja auch mit den Jüngern, heißt es ja auch nach der Auferstehung, er ist mit ihnen die Schrift durchgegangen, von der Tora bis zu den Propheten und hat ihnen gezeigt, was davon auf ihn zutrifft. Also die waren wirklich aus erster Hand gelehrt. Okay? Das war hier wirklich Jesus eigenes Gedankengut. Und Matthäus sagt, da in dem Moment, wo er heilt und Menschen befreit, er hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Jesaja 53 ist auch da erfüllt, wo Jesus Menschen gesund macht. Und du willst sagen, boah, das konnte man noch nicht ahnen, als Jesaja das damals diese Botschaft weitergegeben hat. Ja, wenn Jesus kommt, da wird das Bild groß und weit. Und wisst ihr, ich finde einen wichtigen Gedanken, auch aus diesem Gebrauch von Jesaja 53 im Neuen Testament, besonders aus dieser Bibelstelle, aber auch in 1. Petrus 2, 24, wird auch nochmal gesagt, in seinen Wunden sind wir geheilt und so weiter. Gerade diese 1. Petrus-Stelle, also hundertprozentig bezieht die sich nicht auf körperliche Heilung, sondern auf Sünde. Das ist, wovon Petrus spricht in dem Moment. Und da haben Leute manchmal diesen Versfetzen genommen, in seinen Wunden sind wir geheilt, und haben das fast wie so ein bisschen wie so eine Zauberformel benutzt. Ja? In seinen Wunden sind wir geheilt, das heißt, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, haben wir Befreiung von den Sünden, haben wir ewiges Leben, aber wir haben auch, und zwar schon jetzt, Heilung von allen Krankheiten, immer und für jeden. Ja, und wer es nicht erlebt, da stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Aber das kannst du nicht rechtfertigen von dem, wie Jesus mit dem Text umgegangen ist, wie Matthäus mit den Texten umgegangen ist. Und überhaupt, manchmal machen Freikirchler, bauen sich hier ihre eigenen Sakramente. Ja? 50 Cent in den Automaten und dann kommt auf jeden Fall die Heilung raus, so nach dem Motto. Hauptsache, du gebrauchst die richtige Formel und dann kriegst du schon das Ergebnis, was du kriegst. Und es ist ganz klar, dass ich immer das kriegen werde. Und so, nein, 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 das bleibt unverfügbar. Ja, Jesus' Tod am Kreuz bezieht sich auch auf unseren Körper. Das ist was Jesus hier auch sagen will. Das ist auch, was Jesaja schon wusste. Wisst ihr, der größere Begriff, den auch Jesaja ganz stark entfaltet und den Jesus aufgenommen hat, ist der, dass Gott immer von Heil spricht, von Heil. Und Heil ist das große Ganze, nämlich, dass der Mensch auf allen Ebenen seines Lebens wiederhergestellt wird. In Beziehungen zwischeneinander, in Beziehungen, in der Beziehung mit Gott natürlich an allererster Stelle, in seiner Seele, in seinen Gedanken, in was Frieden betrifft auf der Welt, sogar Umwelt und so weiter, wie die Erde ist. Es gibt eine ganze, meiner Meinung nach, eine Verheißung auch für eine wiederhergestellte neue Erde und diese ganzen Dinge. Das ist alles Heil. Heil bedeutet, Gott kümmert sich um alles. Er lässt keinen Bereich aus, weil er weiß, wir haben so lange nicht eben Heil, wenn ein Bereich noch nicht funktioniert, weil dann haben wir wieder diesen Domino-Effekt. Verstehst du, wie ich meine? Und weil Jesus so gedacht hat und Gott immer so denkt, hat er auch hier diese Prophetie sozusagen erweitert. und uns dadurch eine große Hoffnung gegeben. Und wir finden das übrigens auch schon in Jesaja 35. Es gibt auch noch ein paar andere Bibelstellen bei Jesaja, wo wirklich auch, das sind Verheißungen über das, was mal kommen wird, wenn Gott die Welt erneuert, wenn Gott sein Volk wiederherstellt. Und da wird auch schon körperliche Heilung wirklich erwähnt. Deswegen glaube ich, dass die Juden damals zur Zeit von Jesus das alle so verstanden haben, dass das wirklich dazugehört. Da könnte ich jetzt auch noch Belege und so weiter von den Rabbinern, man weiß, dass es so ist. Okay? Jesaja 35, 5 bis 6, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und mal aufstehen, alle springen wie ein Hirsch. Nein. Und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und in der Bäche und Bäche in der Steppe. Da merken wir wieder körperliche Heilung und dann direkt der Sprung hin sogar zu einer wiederhergestellten Welt, die tot ist und wo Leben wieder entsteht. Das ist gewaltig. Gott hat einen ganzheitlichen Blick auf unser Menschsein. Er ist der allgemeine Facharzt. Okay? Das ist einfach so wichtig. Ganz ähnlich, wir sehen das auch, dass diese Vorstellung, dass der Messias eben auch für körperliche Heilung steht, dass sie damals fest verankert war. Unter anderem sehen wir das auch bei Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, war Jesus sozusagen vorausgegangen und hat gesagt, hey, jetzt kommt bald der, um den es wirklich geht. Der, der alles richtig stellen wird. Der, auf den ihr hören müsst. Der, auf den es ankommt. Und ich bin nicht mal wert, ihm seine Sneakers auszuziehen und so. Ja, das war so sein Spruch da, okay? Und aber Johannes, dem ging es dann nicht wirklich gut. Also Jesus, der Dienst von Jesus nimmt Fahrt auf, das lief, hat immer mehr Jünger bekommen. Johannes ist ziemlich abgestürzt, der hat irgendwann keine Nachfolger mehr und war im Gefängnis, weil er der Wahrheit verpflichtet war, mit Herodes angelegt hat, dem König damals. Und er war ziemlich down, ziemlich depri und hat gesagt, ist das alles wirklich wahr, was ich geglaubt habe? Und dann schickt der Boten aus dem Gefängnis zu Jesus und sagt, Jesus, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich kann es nicht mehr aushalten, diese Ungewissheit. Bist du wirklich der Messias oder kommt da noch einer? Weil ich habe sonst keine Lust mehr, all meine Hoffnungen in deine Richtung zu verschwenden. Ich halte es nicht mehr aus innerlich. Ich gehe kaputt. Ich wäre welk oder wie sagt man da bei euch im Pott oder so, ich weiß nicht. und dann antwortet ihm Jesus, geht zu Johannes, er sagt es dem Boten und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Mit anderen Worten, Johannes fragt, bist du der Messias? Und Jesus sagt, schau mal, was hier für Heilungen passieren. Mit anderen Worten, zum Wesenskern des Messias gehört es auch, dass Menschen körperlich Gesundheit erfahren. Wow. Und dass Menschen Freiheit erfahren, auch von Mächten und so weiter. Wie wichtig ist es, das zu wissen und das zu kennen? Und das kannst du von diesem Wesenskern des Messias auch nicht irgendwie ablösen. Auch heute nicht, weil 2000 Jahre vergangen sind. Das funktioniert nicht. Da will ich auch noch mit euch drüber reden. Ganz kurz noch, wie es auch in der ersten Gemeinde war. Ich werde das jetzt sehr abkürzen, weil ich schon ein bisschen wieder drüber bin, zeitmäßig. Guck mal, wir machen das einfach so. Jesus war zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen. Die Gemeinde ist entstanden, weil an Pfingsten der Heilige Geist kam und die haben angefangen, auch Jerusalem auf den Kopf zu stellen. Ja, jeden Tag sind Leute zum Glauben gekommen, Gemeinde war lebendig, die mochten sich sogar, also können wir als Gemeinde auch noch davon lernen, ne? Waren sogar bereit, ihren Besitz zu verkaufen für den anderen und so weiter, dass es denen wieder gut ging, dass sie leben konnten. Abgefahren, was da so passiert ist. Und dann haben wir so eine Begebenheit, ganz früh, in dieser Geschichte der ersten Gemeinde, Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel, da gingen sie auch regelmäßig hin, jeden Tag. Und dann sind sie einem Gelähmten vorbeigekommen. Und meine These ist, den haben die wahrscheinlich schon seit 10 Jahren da sitzen sehen. Weil an diese exponierte Stelle, da kamst du erstmal nicht, da hast du wahrscheinlich Beziehungen gehabt, obwohl du Gelähmter warst. Ja, es war die beste Stelle zum Betteln, so kurz vor dem Tempeleingang, vor dem Tempelhaupteingang, wo alle Leute im Hochgefühl religiöser Gottesverehrung gesagt haben, da den Euro gebe ich jetzt auch noch raus und dann fühle ich mich richtig gut Gott gegenüber. Und so war eine gute Stelle, um zu betteln, okay? Und jetzt, Jesus war nicht mehr da und die gehen das erste Mal, stelle ich mir vor, wieder an diesem Mann vorbei. Und der Mann, der macht, was er immer gemacht hat, schüttelt seinen Beutel oder sein, was er immer da hatte und guckt die Leute an und will irgendwas jetzt von denen, nämlich Kohle. Und das Erste, was Petrus einfällt, ist, dass er sagt, Kohle habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Das heißt, für Petrus war klar, dass der Auftrag, auch der hatte Jesus ihnen gegeben, zum Beispiel in Matthäus 10 hat er gesagt, geht ihr jetzt los, predigt das Evangelium vom Reich und heilt die Kranken. Diesen doppelten Auftrag hatte Jesus, das sagt er auch immer wieder, und den hatten auch seine Jünger. Und für Petrus war es wohl eindeutig so, dass der nicht aufgehört hat, nachdem Jesus nicht mehr da war. Im Gegenteil, der sah sich jetzt in der Pflicht, damit weiterzumachen. Paulus, können wir an mehreren Stellen lesen, hat ähnlich gehandelt, hat gesagt, sind nicht die Zeichen auch eines Apostels unter euch geschehen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht nur durch Apostel passiert in der Apostelgeschichte, das ist wichtig. So, dann wegen dieser Heilung gab es einen Riesenaufruhr in Jerusalem. Das hat der religiösen Elite nicht gepackt. Die haben die direkt gecasht, weil das Problem war nicht die Heilung, sondern Heilung im Namen von Jesus, den die ja mit ans Kreuz gebracht hatten und den die total abgelehnt haben. Und jetzt sagen die, predigen die im Namen von Jesus und machen sogar noch Menschen gesund. Das ist schwierig, wenn du allen versuchst zu sagen, das ist ein Scharlatan und ein Irrlehrer gewesen. Ja, ob es doch eine Heilung durch ihn passiert, das wollen wir nicht hören. So, dann waren die eingesackt, mussten sich rechtfertigen und Petrus sagt so, ach, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Sorry, wir können nicht aufhören, im Namen von Jesus zu predigen. Dann bedrohen die, peitschen die noch ordentlich durch, schicken die nach Hause. Und dann trommeln die ganze Gemeinde zusammen und fangen jetzt an zu beten. Und es ist so stark, wie die nicht beten. Ja, die beten nicht, oh Vater im Himmel, hol uns hier raus, zeig uns ein gutes Versteck, schenk uns eine Möglichkeit, möglichst wenig Anstoß zu erregen in der Gesellschaft durch unseren Dienst und durch unseren Glauben. Das beten sie alles nicht. Die beten ganz anders. Herr, höre nun, wie sie uns drohen. Okay? Schau mal hin, Gott. Und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Part 1 von dem, was wir als Christen tun sollen. Und dann erweise aber auch deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und als Folge von diesem Gebet kommt der Heilige Geist ein weiteres Mal, erfüllt die und genau das passiert. Dass sie nämlich voller Mut predigen und allen Leuten erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben und dass auch Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Abgefahren. Das war für die ganz selbstverständlich, nicht nur dafür zu beten, dass sie gute Predigten raushauen können, sondern dass es auch Kraft sichtbar wird in ihrem Dienst. Das war für sie klar, dass es dazugehört. Und das finde ich so wichtig für uns. Also für Jesus war es normal, dass die Heilung von Kranken dazugehörte. Für die erste Gemeinde auch. Und ich behaupte, es gibt auch keinen Hinweis in der Bibel, dass es mit den Aposteln aufgehört hat. Selbst alle, die das aus Bewegungen kommen, die das jahrzehntelang gepredigt haben, predigen das heute eigentlich nicht mehr, weil sie das also auslegerisch und exegetisch einfach nicht rechtfertigen können. Und wir sehen, dass es auch schon so verheißen war, dass Jesus jedenfalls diese Verheißung so verstanden hat, die schon ihm gegolten haben im Alten Testament. Das ist doch wichtig, das zu wissen, okay? Ich komme zum Schluss. Ich habe gesagt, Heilungen sind Zeichen. Wie der Bagger, wenn ein Haus entsteht. Das bedeutet, Zeichen sind noch nicht das Eigentliche, okay? Und das ist so wichtig, dass wir deswegen als Christen auch nicht irgendwie sensationslüstern werden und sagen, oh, hier ist wieder irgendwie ein toller Typ, der irgendwo durch den passieren Heilung, durch den passieren Wunder und der macht das und der macht das und der macht das. Meine Güte, ey, lass uns da mal ein bisschen weniger kindisch sein, ja, überall hinzurennen, alles hören zu müssen und so weiter. Ich habe hier drunter geschrieben, in Markus 16 heißt es, die Zeichen werden folgen denen, die glauben und dann werden die Dinge aufgezählt. Es heißt nicht, die glauben, werden ständig den Zeichen folgen, aber das ist irgendwie, wie wir es manchmal leben. Zeichen sind noch nicht das Eigentliche. Deswegen, und Zeichen sind auch wichtig, unverfügbar, weißt du? Denn Jesus ist der Bauherr und dem gehört der Bagger und der entscheidet, wann der Bagger eingesetzt wird und wann nicht. Sorry. Ja? Und deswegen, in seiner Weisheit schenkt Gott manchmal diese Zeichen und auch manchmal nicht. Weil ich glaube, dass er auch weiß, wann diese Zeichen uns zum Segen werden und wann nicht. Jesus hat sich auch manchmal geweigert, Zeichen zu tun. Gerade im Johannesevangelium sehen wir das an vielen Stellen. Ja. Dann, Zeichen sollen Glauben wecken. Das hat Jesus auch manchmal getan. Und er hat es auch den Leuten vorgehalten. Schaut doch auf die Dinge, die ich getan habe. Deswegen tut das. Glauben zu wecken an ihn, als den Sohn Gottes. Glauben zu wecken als ihn, an den Retter und den König der Welt. Okay? Und Zeichen sollen auch zeigen, wie das Eigentliche sein wird. Verstehst du? Heilungen sollen darauf hinweisen, dass wir auf eine Welt zugehen, wenn wir zu Jesus gehören, in der es keine Krankheit mehr geben wird, in der es keine Tränen mehr geben wird, in der es auch nicht nur körperliche Krankheiten nicht mehr geben wird, sondern auch die Seele heil sein wird, die Gedanken heil sein werden, Beziehungen heil sein werden, eben heil sein wird. Und als letzter Punkt, das finde ich noch so wichtig, Zeichen gehören zu einer missionarischen Gemeinde, das ist nicht mehr so richtig drauf. Das heißt, beide Dinge gehören nämlich zusammen, dass Jesus immer das Evangelium vom Reich gepredigt hat und seine Gemeinde auch und da auch die Zeichen dabei waren. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn wir als Gemeinde und als Kirchen auch in Deutschland oder in Europa uns nur um uns selbst drehen, uns zufrieden geben mit dem, was schon ist, keine Risiken mehr eingehen, Kuschelclub der Erretteten sind oder wie auch immer, dann glaube ich, haben wir gar nicht große Verheißungen für diese Zeichen. Also verstehst du, was ich meine? Das ist doch nicht, dass Gott so einen internen Kindergeburtstag hier einrichtet für die Gemeinde mit Topfschlagen. Guck mal, was jetzt hier wieder vorkommt und so weiter. Oder hey, hier nochmal ein Kaninchen aus dem Hut und so. Ist das nicht beeindruckend? Also, verstehst du, was ich meine? Gott hat ernstere Absichten mit dieser Welt als das. Es geht nicht um Christenbespaßung. Es geht nicht mal darum, dass du, oh, dann könnte ich auch mehr glauben und so weiter. Wenn du dauerhaft nur glaubst, weil Dinge in deinem Leben passieren oder nicht glaubst, weil Dinge nicht passieren, hast du ein ernsthaftes Reifeproblem. Ich sage das an der Stelle mal, weil ich gerade immer so viele Gespräche führe, wo ich das Gefühl habe, Leute brechen zusammen, sobald mal irgendwas in deinem Leben nicht mehr läuft. Dir ist gar nicht verheißen, dass dein Glaube immer einfach ist. Dir ist gar nicht verheißen, dass Nachfolge immer einfach ist. Lies mal das Buch Nachfolge von Bonhoeffer. Oder lieber nicht, wenn du leicht in Angst zu versetzen bist, dann lies es lieber nicht. Aber versteh mal, was ich meine. Missionarische Gemeinde wollen wir sein. Das ist auch unsere Ausrichtung. Unsere Ausrichtung ist, wir wollen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geprägt werden mit dem Evangelium, mit den Werten Gottes, mit den Werten von Jesus, mit den Gedanken, die er selbst für unser Leben hat und dass er ganz groß gemacht wird durch uns, draußen bei unseren Freunden, bei unserer Familie. Jeder Sonntag ist dafür da, dass du Menschen hier mitbringen kannst und sie etwas Gutes hören, was ihr Leben verändern kann. Wir haben gesagt, wir verabschieden uns davon, den Gottesdienst zu bauen, der uns nur gefällt in erster Linie. Das ist nicht unser Ziel, das ist nicht unsere Bestimmung. Und auch in der anderen Richtung, dass wir nur so leben, dass es den Menschen gefällt und nur so reden, wie sie es hören wollen, auch das tun wir nicht. Wir sind modern, aber nicht beliebig. Wir sind missionarisch. Wir wollen, dass man bei uns sieht, wie Gott Mensch wird, so wie man das bei Jesus auch sehen konnte. Und das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dann werden wir im Rückspiegel auch Zeichen sehen. Diese Zeichen können körperliche Heilung sein, können sein, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, können sein, dass Menschen aus ihren zwanghaften Gedanken rauskommen, mit denen sie sich jeden Tag selber kreuzigen, können sein, dass Menschen seelisch frei werden, können sein, dass Menschen von ihren falschen Wegen wegkommen, von der Sünde wirklich wegkommen, das Leben mal wieder auf den Kopf gestellt werden, ja, und man nicht nur fromme Lieder singt. So, das sind alles Dinge, mit denen wir rechnen dürfen.